Herzlich willkommen zur ersten Episode unserer Podcast-Spezialausgabe Stark im Leben, einem Teil der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. Heute widmen wir uns einem besonders wichtigen Thema: Intelligenzminderung, komplexe Behinderung und Mehrfachbehinderung und der Frage, warum Epilepsien damit häufig verbunden sind. Mein heutiger Gast ist Dr. Christian Figge, Direktor der Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie sowie der Station für Patienten mit hirnorganischen Veränderungen im Alter an der Karl-Jaspers-Klinik der Universitätsmedizin Oldenburg. Er leitet außerdem die Ambulanz für neuronale Entwicklungsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen. Dr. Figge wird uns helfen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Er spricht über Ursachen von Intelligenzminderung, die Bedeutung spezialisierter Versorgungsstrukturen und die stetigen Fortschritte in Medizin und Diagnostik. Seine Botschaft ist klar: Nichtstun ist keine Lösung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe Stark im Leben. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Herr Dr. Figge, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über das Thema Intelligenzminderung, Genetik, MZEB und was die Epilepsie damit zu tun hat, sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Wenn wir vielleicht gerade mal zum Einstieg darüber sprechen und so ein paar Begriffsklärungen machen. Was versteht man denn eigentlich unter Intelligenzminderung, geistige Behinderung, komplexe Behinderung und Mehrfachbehinderung, damit wir da mal die Unterscheidung kennen?
Also der Begriff Intelligenz kommt eigentlich sogar aus der Beschäftigung mit der Intelligenzminderung. Und zwar hat vor etwas über 100 Jahren der Herr Benet versucht zu ergründen, warum bestimmte Kinder Aufgaben nicht so gut machen konnten wie andere. Und er hat sich einen Fragenkatalog ausgedacht und den altersmäßig stratifiziert, also für 8-Jährige, für 9-Jährige, für 10-Jährige und so weiter. Und dann hat er die Kinder, die in Frage kamen, befragt und geguckt, welche Fragen, welche Altersstufe sie bewältigen konnten. Und die mit den Intelligenzminderungen, die haben quasi, obwohl sie 10 Jahre alt waren, nur die Fragen bis zur Stufe 8 schaffen können. Und deswegen hat er gesagt, da ist die Intelligenz reduziert. Und der deutsche Psychologe Stern, der hat daraus den Intelligenzquotienten gebildet, der hat einfach das Ganze mal 100 genommen und in Prozente umgerechnet. Er hat gesagt, eine normale Intelligenz, das sind 100%. Und wenn man jetzt nur die Fragen beantworten kann, die man mit 8 Jahren beantworten könnte, dann teilt man 8 durch 10, nimmt das mal 100 und dann landet man bei 80. Daraus ist die gesamte Diskussion über die Intelligenz entstanden. Wir messen heute die Intelligenz mit Intelligenztesten, die standardisiert sind. Und bei einem Intelligenzquotienten unterhalb von 70 sprechen wir von Intelligenzminderung. Das ist die Definition. Früher gab es andere Begriffe wie Idiotie, Oligophrenie und Ähnliches. Die werden heute nicht mehr benutzt, weil sie stigmatisieren. Bei der geistigen Behinderung besteht eigentlich kein großer Unterschied zur Intelligenzminderung. Das beschreibt im Prinzip dasselbe. Und mal wird das eine, mal das andere benutzt, je nachdem, welches weniger stigmatisierend wirkt. Im Moment wird versucht, einen neuen Begriff zu definieren, der wahrscheinlich sein wird: Störung der Intelligenzentwicklung. Das wird im Moment auf internationaler Ebene noch diskutiert. Unter komplexer Behinderung versteht man eigentlich das Zusammentreffen von mehreren Behinderungen, also Störung der Beweglichkeit, Fehlen eines Körperteils oder Ähnliches. Meistens ist bei der komplexen Behinderung aber die Kombination körperliche und geistige Behinderung gemeint.
Können Sie uns denn zu dem Thema Mehrfachbehinderung ein konkretes Beispiel geben, was dahinter steckt? Also damit man das dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser versteht, worum es sich dabei handeln kann.
Ja, vielleicht einmal ganz kurz zu den beiden Begriffen. Also komplexe Behinderung oder Mehrfachbehinderung unterscheiden sich inhaltlich eigentlich nur durch die Worte. Beides sind Situationen, wo mehrere Systeme betroffen sind. Und vielleicht ein Beispiel mal für so eine Mehrfachbehinderung. obwohl es eine Ursache ist, kommen mehrere Effekte. Bei vielen Kindern, die zu früh auf die Welt kommen, gibt es kleinere oder größere Gehirnblutungen, weil die Gehirnblutgefäße noch nicht so stabil sind. Und wenn es zu einem solchen Fall kommt, dann kommt es oft dazu, dass einerseits die Strukturen geschädigt sind, die man zum Laufen braucht, also körperliche Bewegungseinschränkung. Andererseits findet die Blutung ja im Gehirn statt und belastet da eben auch die geistigen Zentren. Das heißt, es kommt auch zu einer Intelligenzminderung. Beides kann auch getrennt auftreten, sodass man nur eine Intelligenzminderung oder nur eine Bewegungsstörung hat. Aber es kann durchaus sein, dass eben beides gleichzeitig vorkommt. Eine Intelligenzminderung und eine Bewegungsstörung, dann würde man von einer komplexen Behinderung sprechen.
Jetzt habe ich irgendwann mal gelernt, dass jede Fehlanlage des Gehirns am Ende auch das Risiko, eine Epilepsie zu entwickeln, quasi erhöht. Was steckt denn dahinter?
Also es ist eigentlich relativ simpel. Unser Gehirn ist ein hochkomplizierter Computer, der einerseits sehr logisch aufgebaut ist und sehr strukturell kontinuierlich arbeitet, der andererseits aber eine erhebliche Flexibilität bietet. Und das Ganze funktioniert dadurch, dass sich Nervenzellen untereinander verbinden und Informationen austauschen. Und da werden unheimlich viele Informationen gleichzeitig multiparallel ständig ausgetauscht. Das Ganze funktioniert durch eine Kopplung von chemischen und elektrischen Vorgängen. Und man kann sich das so vorstellen, dass ungefähr 80% der Nervenzellen im Gehirn nur damit beschäftigt sind, Fehlübertragungen zu verhindern. Wenn jetzt das Gehirn einen, ich sag mal, Hardware-Defekt hat, dann funktioniert die Isolation zwischen den Zellen nicht so gut. Dann entstehen eine Art Kurzschlussverbindungen und dann kann es dazu kommen, dass Nervenzellen in einen Erregungskreis geraten und nicht mehr zur Ruhe kommen. Und wenn das dann größere Teile des Gehirns betrifft, spricht man von Epilepsie. Das heißt also, es sind letztlich Funktionsstörungen, die in dem Gehirn Grundlage dieser epileptischen Aktivität sind. Und da wir bei der Intelligenzminderung, wenn sie von Geburt an besteht, meistens Hardware-Defekte im Gehirn haben, ist die Verbindung zur Epilepsie eben häufig vorhanden.
Mhm. Wann und wie sollte man denn die Diagnostik bei einem Verdacht auf Intelligenzminderung durchführen?
So früh wie möglich. Wir wissen heute, dass Intelligenzminderung zwar oft schon vor der Geburt oder durch die Gene verursacht wird, aber es gibt einen üblichen Anteil von Intelligenzminderung auch als Folge sogenannter Stoffwechselerkrankungen. Und gerade diese Stoffwechselerkrankungen kann man mit unterstützenden Maßnahmen frühzeitig behandeln, sodass es entweder nur zu einer geringeren Ausprägung der Intelligenzminderung oder zu gar keinen Defiziten kommt.
Da gibt es ja auch so eine Art Sonderbegriff, nämlich die behandelbare Intelligenzminderung. Das heißt, da kann man dann auch wirklich was tun in solchen Fällen.
Genau. Das bezieht sich genau auf diesen Begriff Treatable ID, also behandelbare Intellectual Disability, bezeichnet insbesondere metabolische Störungen, wo welche Proteine nicht richtig gebildet werden können, wo Ersatzstoffe zugefügt werden können und wo man, wenn man das frühzeitig bemerkt, eben das Ausmaß der Schäden deutlich reduzieren kann.
Wenn Sie sagen, so früh wie möglich, wir haben vorhin schon das Thema standardisierte Intelligenztests angesprochen, kommen die da dann auch zum Einsatz oder gibt es da verschiedene Abstufungen, je nach auch Alter des Patienten oder der Patientin? Wie wird das dann gemacht?
Also wenn man so will, kann man sagen, so früh wie möglich bedeutet eigentlich schon, wenn man Risikofaktoren in der Familie hat, sollte man es fast schon während der Schwangerschaft beginnen. Ansonsten aber unter der Geburt, bestimmte Stoffwechselparameter, insbesondere die Schilddrüsenfunktion, werden heutzutage schon sehr nah an der Geburt untersucht. Und danach, ich würde sagen, sobald Auffälligkeiten bestehen. Also wenn zum Beispiel Auffälligkeiten der Bewegung oder der Blickmotorik in den ersten Wochen oder Monaten gesehen werden, dann sollte man frühzeitig ein sozialpädiatrisches Zentrum aufsuchen und dort Beobachtungen standardisierter Form machen und daraufhin vielleicht zu gucken, ob es bestimmte Stoffwechselstörungen oder andere Defizite gibt. Die klassischen Intelligenzteste sind eigentlich erst fürs frühe Kindesalter genormt.
Jetzt klingt das ja alles so, als könnte man damit ganz gut erstmal herausfinden, was denn eigentlich los ist. Ist es denn so, dass es da immer eine Diagnose oder einen ja wegweisenden Befund gibt oder ist es manchmal auch einfach schwierig?
Ja, ich muss das so ein bisschen negativer darstellen. Im Moment ist es noch, sagen wir mal, die Mehrzahl der Fälle, wo man keine genaue Diagnose festhalten kann. Insbesondere die Humangenetik hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Früher konnte man nur veränderte Anzahl von Chromosomen feststellen, wie zum Beispiel beim Turner-Syndrom. Dann gelang es, fehlende Stücke von Chromosomen nachzuweisen unter dem Mikroskop, indem man die angefärbt hat und mikroskopiert hat. Inzwischen kann man durch genetische Analysen Einzelgendefekte nachweisen. Und wir sind inzwischen in der Zeit, dass wir Patienten, die vor 10 Jahren zum ersten Mal zur Untersuchung kamen, humangenetisch nachuntersuchen können und heute Diagnosen stellen können, wo wir früher noch keine stellen konnten.
Die Humangenetik entwickelt sich ja laufend weiter. Welche Rolle spielen denn Rediagnosen auch in dem Kontext, über den wir hier sprechen?
Rediagnosen sind absolut wichtig und ich kann immer wieder dazu ermutigen, jetzt nicht jedes Jahr, aber so in Abständen von 5 bis 10 Jahren durchaus, wenn man nicht genau weiß, welche Ursache die Behinderung hatte, eine Rediagnose, also eine Wiedervorstellung, vor allem in einem humangenetischen Institut zu machen, weil es einfach immer mehr Marker gibt und weil man immer genauer diagnostizieren kann. Und es ist einfach gut, wenn die Ursache möglichst genau beschrieben ist, auch wenn sich nicht sofort daraus therapeutische Konsequenzen ergeben. Wichtig wäre das insbesondere für Geschwisterkinder, denn wenn man dann die Diagnose festgeschrieben hat, kann man möglicherweise früher intervenieren als beim ersten betroffenen Fall.
Das heißt, da haben wir dann wirklich eine Chance, dass etwas, was man vielleicht im ersten Fall zu spät erkannt hat, früh genug zu erkennen, um die Folgen für das Geschwisterkind dann auch vielleicht sogar komplett abzufangen.
Genau.
Wie wichtig ist es denn da eigentlich dann auch den wirklich individuellen Weg für die Behandlung am Ende zu finden? Also, dass wir hier auch wirklich zu einem personalisierten Therapieplan sozusagen kommen.
Das ist eigentlich die wichtigste Perspektive, die man im Moment haben kann. Also es beginnt damit, dass man bei genetischen Defekten guckt, ob da etwas ist, was eventuell in der Familie häufiger vorkommen kann, sodass man das Vererbungsrisiko klassifizieren kann. Dann geht es im Moment ganz häufig darum, überhaupt die Diagnose festzuschreiben, was auch zu einer Entstigmatisierung auch der Eltern führt, dass es eben kein Erziehungsdefizit ist, sondern dass es wirklich eine biologische Grundlage hat. Und wenn man den Königsweg beschreitet, dann kann man sagen, bei einigen genetischen Defekten weiß man, welche Stoffwechselstörung dadurch ausgelöst wird und man kann spezifisch dagegen arbeiten. Die Zukunft wird sicher sein, dass man in der Lage ist, Gendefekte direkt genetisch mit Genetic Engineering zu lösen. Soweit sind wir aber in den meisten Fällen noch nicht. Trotzdem lohnt es sich eben schon heute, eine Diagnose zu stellen, sodass man, wenn es dann solche Therapien gibt, dann auch auf einzelne Patienten zugreifen kann.
Eine Intelligenzminderung ist häufig auch mit Epilepsie verbunden oder auch umgekehrt. Woran liegt das dann eigentlich?
Ja, wie ich vorhin schon mal so biologisch angedeutet habe, bei den meisten Intelligenzminderungen, die von Geburt an bestehen, gehen wir davon aus, dass die Hardware des Gehirns, also der Aufbau von Nervenzellen und Nervenzellfortsätzen, an irgendeiner Stelle gestört ist. Und da das Gehirn sich in einem bioelektrischen Gleichgewichts- und Erregungszustand befindet, kann jede Störung dazu führen, dass falsche Ströme entstehen und durch diese falschen Ströme entstehen dann die epileptischen Anfälle. Insofern hängt Epilepsie und Intelligenzminderung häufig miteinander zusammen. Jetzt kommen aber noch mehrere Dinge dazu. Epileptische Anfälle, jeder epileptische Anfall stört das Gehirn bei seiner Arbeit und bei seiner Entwicklung. Das heißt, wenn ich häufige epileptische Anfälle habe, auch wenn ich sie klinisch gar nicht sehe, ist trotzdem das Gehirn in seiner Entfaltung und Entwicklungsfähigkeit beeinträchtigt. Nun kann ich Epilepsien besser mit Medikamenten behandeln als die Intelligenzminderung alleine. Das heißt, wenn ich verhindere, dass epileptische Anfälle auftreten, dann hat das Gehirn eine bessere Entwicklungschance. Und deswegen sollte ich so früh wie möglich erkennen, ob irgendwo epileptische Anfälle eine Rolle spielen und die auch so konsequent wie möglich behandeln. Jetzt kommen wir zu dem Problem der antiepileptischen Behandlung. Was behandeln wir? Wir behandeln die Funktion von Nervenzellen. Das heißt, wir bremsen die Nervenzellen in ihren Aktivitäten. Und gerade bei den alten antiepileptischen Medikamenten haben wir gesehen, dass auch durch die Medikamente die Aktivität des Gehirns und die Aktivität der Nervenzellen gebremst oder gelähmt wird. Das heißt, im Klartext, wenn ich zu stark behandle, dann habe ich zwar keine Anfälle mehr, aber dann behindern die Antiepileptika die Gehirnentwicklung. Und da geht es darum, diese Spannbreite zwischen erfolgreicher Behandlung und Lähmung der Nervenzellen so groß wie möglich zu halten. Das heißt, ich möchte schon behandeln, aber ich möchte durch meine Medikamente möglichst wenig Schaden auslösen. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass da neue Medikamente eben sehr hilfreich sind. Gar nicht mal, weil sie besser gegen die Epilepsie wirken, sondern weil sie weniger das Gehirn in seiner Arbeit beeinträchtigen.
Was muss man denn bei der Behandlung der Epilepsie bei Patienten mit Intelligenzminderung besonders beachten? Also gerade auch im Kontext der Themen, die wir gerade besprochen haben, gibt es da Dinge, die man vielleicht auch besonders gut erklären muss, damit da auch ein Verständnis auf beiden Seiten vorhanden ist?
Ja, also die Menschen mit Intelligenzminderung sind beeinträchtigt auch darin, sich zum Beispiel zu beschweren über Nebenwirkungen. Patienten mit Epilepsie ohne Intelligenzminderung, die sagen schon, wenn sie sich durch das Medikament sehr müde fühlen, wenn sie langsam geworden sind, wenn sie zu viel Appetit haben und so weiter. Und Menschen mit Intelligenzminderung müssen zuerst mal ermutigt werden, auch über Störungen selber zu berichten, sich auch zu beklagen. Viele von denen haben gelernt, dass sie alles mit sich machen lassen müssen, was die anderen wollen. Und mir geht's sehr darum, dass sie sich auch emanzipieren, dass sie sagen, nee, ich bin jetzt ängstlich, ich bin wackelig auf den Beinen, ich möchte das nicht mehr einnehmen. Und das Zweite ist, dass wenn die das nicht selber berichten können, dass die Betreuer, Angehörige, Helfer im Helfersystem sehr aufmerksam sind, ob durch das Medikament Nebenwirkungen ausgelöst werden, auch Verhaltensänderungen, und dass man auch entsprechende körperliche Untersuchungen, zum Beispiel Laboruntersuchungen, regelmäßig durchführt.
Was ist denn bei einer Langzeitbehandlung generell zu beachten?
Also eine Langzeitbehandlung ist natürlich, verführt dazu, dass man sorglos einfach immer weitermacht, was aber nicht richtig ist. Wie ich ja schon gesagt habe, auch eine antiepileptische Medizin, die wichtig ist, weil Epilepsie nicht zu behandeln geht auch nicht, also nichts tun ist auch keine Lösung. Aber wenn man Medikamente gegen Epilepsie hat, alle haben mehr oder weniger Nebenwirkungen. Und auch bei einer Dauertherapie muss man einerseits die Frage stellen, haben wir wirklich das richtige Medikament oder gibt es vielleicht ein anderes, neueres, mit weniger Nebenwirkungen und gleicher Effektivität, so dass es sich nochmal lohnt, umzustellen. Darüber hinaus kann es auch Fälle geben, wo die epileptische Aktivität des Gehirns im Laufe des Lebens abnimmt, so dass auch ein Therapieende möglich ist.
Wie sehen denn da dann auch die Versorgungsstrukturen für die Patienten und Patientinnen mit Intelligenzminderung und Behinderung aus?
Wir haben das ja schon im Titel her von unserer heutigen Folge gesehen. Da gibt es diesen Begriff des MZEBs, das medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderung. Menschen mit Intelligenzminderung sind unterschiedlich gut in der Lage, soziale Kompetenz zu zeigen. Das heißt, im Wartezimmer zu sitzen, zu warten, ihre Beschwerden zu schildern. Manche haben sehr wenig Sprache, manche können sich nicht gut ausdrücken, manche können nicht lange irgendwo sitzen und verstehen, dass sie warten müssen. Die sind in einer normalen Ambulanz oder in einer normalen ambulanten Praxis überfordert. Und dafür hat man begonnen, diese Zentren zu gründen, in denen einerseits geschultes Personal da ist, das auf die besonderen Bedürfnisse eingehen kann und in denen andererseits auch mehrere Fakultäten unter einem Dach zusammensitzen. Da wird zum Beispiel vom Neurologen das EEG abgeleitet und im nächsten Zimmer sitzt der Zahnarzt, der eine Zahnuntersuchung macht, die vielleicht in Narkose durchgeführt wird. Das heißt, es sitzt noch ein Narkosearzt daneben und alle Experten sind an einem Ort. Das mit normalen ambulanten Praxen zusammen zu vernetzen, ist total schwierig.
Patienten und Patientinnen kommen ja häufig auch mit ihren Angehörigen, die sich natürlich auch Gedanken über die Situation gemacht haben, Sorgen und Ängste haben. Wie geht man denn damit richtig um?
Also für viele Eltern ist es total schwierig, eine vernünftige Anlaufstelle zu finden. Und da ist eben das MCTB auch eine große Unterstützung. Die fahren teilweise 50 bis 100 Kilometer zu ihren Sprechstunden, weil sie jemanden finden, der sich auskennt, weil sie jemanden finden, der auch Zeit hat, ihnen zuzuhören. Was im Routinebetrieb, da muss man den anderen Praxen gar keinen Vorwurf machen, was im Routinebetrieb einfach nicht abgedeckt werden kann. Und dafür sind diese ZEBs oder überhaupt spezialisierte Zentren sehr wichtig.
Wie sieht es denn eigentlich mit der Abdeckung an MZEBs aus? Also haben wir da genug? Gibt es da noch was zu tun? Und falls ja, woran liegt es denn?
Also die MZEBs sind natürlich aufwendig. Das heißt, da muss man Personal vorrätig halten und das Personal ist nicht mit jedem Patienten betroffen. Das heißt, sie kosten Geld und das bedeutet, es müssen gewisse Pauschalen ausgehandelt werden und die müssen letztendlich von den Kostenträgern gegenfinanziert werden. Damit das so ist, haben die Kostenträger und auch die politischen Rahmenbedingungen bestimmte Voraussetzungen geschaffen. Und die sind einerseits segensreich, weil ein MZEB erst betrieben werden kann, wenn eine gewisse Anzahl von Beteiligten zusammengekommen sind. Andererseits sind sie natürlich auch sehr behindernd, weil solange dann noch die eine oder andere Position nicht gewährleistet ist, kann das ganze MZEB nicht in Betrieb gehen. Wir unterscheiden im Moment in der Bundesrepublik zwischen aktiven und passiven MZEBs. Das ist eigentlich eine lustige Wortklauberei, denn die passiven MZEBs, die stehen nur auf dem Papier und versorgen noch keinen Patienten. Und die aktiven, die sind inzwischen tätig. Und es fehlen absolut noch weitere solcher Zentren.
Sie leiten unter anderem die Ambulanz für neuronale Entwicklungsstörungen. Wer kommt denn zu Ihnen und mit welchen Fragestellungen?
Also zu uns kommen Menschen mit Intelligenzminderung, die in verschiedenen Versorgungssettings versorgt werden. Und sie kommen jetzt nicht alle zu uns, sondern in der Regel melden sich die, bei denen es irgendwelche aktuellen Probleme gibt. Das können Probleme körperlicher Art sein. Manchmal sind es einfach auch Verhaltensauffälligkeiten, die nicht gut erklärbar sind, wo wir dann gemeinsam mit den Betreuern und mit den Betroffenen vor allem versuchen zu ergründen, woher kommen Verhaltensauffälligkeiten, worauf deuten die auch hin? Weil ganz häufig Verhaltensauffälligkeiten auch zum Beispiel auf ein körperliches Problem hindeuten können. Und dann versuchen wir gemeinsam mit allen Beteiligten da eine Lösungsstrategie zu entwickeln.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was die MZEBs machen und wo man vielleicht auch noch die Situation verbessern könnte. Aber wenn Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, inwieweit die Einführung von MZEBs die Versorgung vulnerabler Patientengruppen verbessert hat. Was hat sich denn da getan und was sind die Dinge, die die Situation dann am Ende wirklich verbessert haben für die Patienten und Patientinnen?
Also die Versorgung hat sich auf jeden Fall verbessert, weil es eben vorher, es gab zwei Alternativen. Die eine Alternative war, irgendjemand kannte jemand, der einen Arzt kannte, der Lust hatte, sich mit dieser schwierigen Klientel auseinanderzusetzen, der auch seine Praxis so strukturiert hat, dass er für diese Betroffenen einen Sondertermin vereinbart hat. Und so hat man immer mal auch einzelne Behandlungen zustande bekommen. Aber es war eben immer nur eine Disziplin. Es war entweder der Orthopäde oder der Kinderarzt oder der Neurologe. Und das ist deutlich schlechter, als wenn alle an einem Ort sind. Als Alternative gab es dann die stationäre Aufnahme. Aber die stationäre Aufnahme ist genauso eine Katastrophe, weil in normalen psychiatrischen Kliniken ganz andere psychisch Kranke dann auf die Intelligenzgeminderten treffen, wo beide Gruppen nicht gut viel miteinander anfangen können. Außerdem ist in einer normalen psychiatrischen Klinik natürlich keine Körpermedizin zu Hause. Da gibt es eben keinen Chirurgen und keinen Zahnarzt und keinen Anästhesisten. Und umgekehrt sind die normalen nicht psychiatrischen Kliniken mit diesen Patienten häufig überfordert, weil die Verhaltensweisen so besonders sind. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner, aber wichtiger Hinweis. Wenn es kein MCDB gibt und wenn so ein Patient in eine somatische Klinik aufgenommen werden muss, dann gibt es inzwischen eine Berechtigung und eine Rechtsgrundlage, dass ein vertrauter Betreuer dort stationär mit aufgenommen werden kann.
Wir haben gerade über die Verbesserung der Situation gesprochen für Patienten und Patientinnen. Wie steht es denn in dem Kontext auch um die Entlastung der Angehörigen? Wie ist denn da das Feedback zur Arbeit der MZEBs?
Jemand, der ein Kind mit einer Behinderung bekommt oder auf die Welt bringt, der ist maximal in der Versorgung eingespannt. Früher blieb das allein an den Angehörigen hängen. Inzwischen gibt es einige professionelle Organisationen, die sich darum kümmern. Vieles davon im pädagogischen Bereich, manches im sozialen Bereich und eigentlich noch sehr wenig im medizinischen Bereich. Und dieser Bereich wird durch die MZEBs immer besser abgedeckt, dass man auch eine kompetente fachärztliche Unterstützung hat. Und oftmals stehen die Angehörigen hilflos da und finden gar keinen, der sie unterstützt. Und da sind die MZEBs eben wirklich Gold wert, weil man dort mit den ganzen Vorbefunden, mit der Geschichte landen kann und auch mal Entlastung findet. Viele Angehörige sind es gewohnt, sowieso alles alleine zu regeln. Und da ist wirklich jede Hilfe willkommen.
Wenn wir zum Abschluss vielleicht nochmal einen Mutmacher ins Spiel bringen. Ich habe gehört, an der Universitätskinderklinik gab es einen jungen Mann mit einer seltenen Stoffwechselkrankheit, dem dann am Ende auch geholfen werden konnte. Vielleicht können Sie die Geschichte mal einmal erzählen.
Ja, also ich bin letztlich nur als Beifahrer dazu gekommen. Die Geschichte geht schon weiter zurück. Ich habe den jungen Mann als Erwachsenen kennengelernt, bei dem, wenn man so will, ist das eine dieser behandelbaren Intelligenzminderungen gewesen. Leider ist die Diagnose erst so im mittleren jugendlichen Alter gestellt worden. Ich nenne jetzt mal diesen komplizierten Namen. Das war eine Guanidinoacetat-Methyltransferase-Defizienz. Und das ist eine Stoffwechselstörung, die man eigentlich relativ einfach dadurch behandeln kann, dass man ihm eine Substanz namens Kreatin gibt. Die meisten Bodybuilder kennen das. Das kann man in Sportstudios kaufen. Und als man die Diagnose gestellt hatte, hat man ihm das regelmäßig verordnet und dann hat man zumindest dafür gesorgt, dass die Erkrankung nicht weiter voranschreitet. Wenn man das jetzt nicht im jugendlichen Alter, sondern vielleicht schon mit 2 oder 3 Jahren diagnostiziert hätte, hätte man vermutlich die Ausbildung der Intelligenzminderung deutlich verhindern können oder vielleicht auch eine ganz normale Entwicklung bewirken können. Und solche Diagnosen werden halt mit der Zeit immer häufiger gestellt. Und deswegen ist das eben was mit Zukunft.
Und wie konnte ihm dann tatsächlich geholfen werden, also trotz dieser späten Diagnose?
Also letztlich geht es ja immer um 2 Dinge. Es geht einmal um die Beeinträchtigung und es geht darum, dass die Beeinträchtigung nicht weiter voranschreitet. Und hier geht es vor allen Dingen um den zweiten Teil, dass da zwar eine Beeinträchtigung besteht, dass er mit Unterstützung jetzt ganz gut leben kann in einer betreuten Wohngruppe, aber dass eben die Verschlechterung nicht weiter zunimmt. Und allein das ist ja auch da schon mal ein guter Therapieerfolg. Gerade bei den Stoffwechselstörungen ist es ja so, wenn man nichts macht, wird es immer schlimmer.
Herr Dr. Figge, ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ist immer spannend, sowas zu machen, ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.